26 birds of people.
And now in season 24.
Presented by Strabag Real Estate. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 26 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 24 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Strabag Real Estate. Ergebnisse, auf die man bauen kann. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein achter Gast in Season 24 ist Alexander von Schiermeister, CEO von Nomentia. Lieber Alexander, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Servus Christian, vielen Dank.
Ich habe jetzt einen Gast vis-à-vis, mit dem ich glaube ich mal 4-5 Stunden sprechen könnte nach dem Vorgespräch, aber wir haben natürlich ein wenig das Zeitkorsett. Ich beginne auch bei dir, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
Ich bin immer ein Mannerschnitten-Mensch.
Dann einmal Mannerschnitten an dich. Ja, CEO von Nomentia. Ich möchte die Hörerinnen und Hörer kurz reinholen. Ein Kollege von dir, der Alexander Fleischmann, der Alex Fleischmann, den durfte ich zweimal auf der Treasury and Finance Convention in Schladming von SLG Treasury interviewen. Hat mir immer riesig Spaß gemacht. Ich durfte auf eurem Tisch sitzen bei der Gala, hat mich da Alex eingeladen. Und Nomentia wird in der Schlusssequenz, in der längeren Schlusssequenz unserer Podcast-Folge natürlich ein großes Thema sein, weil du der neue CEO bist, aber Karrierewerdegang ist hier eine extrem spannende Journey und ich beginne in Mexiko. Ja, lass so uns da mal kurz einsteigen, fang gleich selbst an.
Ja, Mexiko, ich bin in Mexiko geboren und aufgewachsen. Wunderbar. Meine Eltern sind deutsch, wir haben zu Hause deutsch gesprochen und auch deutsche Weihnachten gefeiert und so weiter und so fort, aber ich habe insgesamt 23 Jahre in Mexiko verbracht und habe auch meine Eltern immer noch dort und eine Schwester in Mexiko. Also mein Herz schlägt mexikanisch.
Jetzt muss ich natürlich mexikanisch und sportlich meine Bubble ein bisschen befriedigen. 1986 in Mexiko hatten wir eine Fußballweltmeisterschaft.
Selbstverständlich, ja.
Und da wirst du sicher auch Erinnerungen
haben. Ja, habe ich in Erinnerung. Da war natürlich, das war damals für Mexiko ein riesen Event. Das muss man sich vorstellen. Viele neuen Stadien dafür gebaut. Ich war auch bei ein oder zwei Spielen dabei. Das ist natürlich, ob man das liebt oder nicht, das ist das Maradona-Mundial.
Die Hand Gottes.
Das war natürlich, genau, die Hand Gottes. Aber 86 war natürlich ganz tolle Zeit. Ich war jung, ich war damals noch in der Schule, aber das war super.
Ich habe gerade Matura-Jahr gehabt und, glaube ich, alle Spiele gesehen. Es war eine wunderbare Weltmeisterschaft, genau. Auf jeden Fall. Deine berufliche Journey, und ich habe da das LinkedIn-Profil von dir vor mir offen, Procter & Gamble, große Marke, du als Brandmanager in Mexiko, da interessiere ich mich natürlich, warum diese Branche und dann welche Brands?
Ja, warum diese Branche? Wahrscheinlich einfach eine Glückssache. Ich habe die Uni fertig gemacht in den USA. Damals gab es in den USA Rezession, es war hart, einen Job zu finden. Und ich wollte in die Finanzbranche, das hat nicht geklappt, trotz sämtlicher Interviews in New York damals. Ja, und irgendwann kam Procter & Gamble zu uns zur Uni und suchte Leute. Ich habe dann den Job bekommen und ging zurück nach Mexiko. Ich muss sagen, im Nachhinein, ich weiß nicht, ob ich das jetzt versuche, im Nachhinein irgendwo zu rechtfertigen, aber es war eine super Erfahrung, Christian. Ich habe wirklich, ich habe die Firma sehr gemocht, aber ich habe vor allem geschätzt, was ich da gelernt habe. Denn die Konsumproduktbranche, wenn man heutzutage über Customer Centricity spricht und Customer Understanding. Die Konsumgutbranche macht das seit immer. Mhm. Und wenn man Marketingchef oder Brandmanager für ein Produkt ist, in meinem Fall Waschmittel, ich war irgendwann Brandmanager für Ariel zum Beispiel, ja, dann muss man seinen Benutzer oder seine Benutzerin intim kennenlernen und ganz genau wissen, wie und warum und wann sie waschen und wie sie waschen und was sie brauchen, um dann Produktentwicklung weiterzuführen. Und ich glaube, diese formativen Jahre bei Procter & Gamble haben mich sehr geprägt und ich habe die dann auch immer irgendwo mit mir weitergetragen.
Du hast mal im Vorgespräch erzählt, Meister Propper auch. Wie hat der in der Landessprache geheißen?
Maestro Limpio.
Ja, super. Ja. Immer genau. Die kleine, herrlich. Ja. Und Mexiko neigt sich dann Ende der 90er Jahre auch dem Ende zu und du gehst nach London, wird eine große Base für dich sein in den folgenden Jahren, losgegangen, Booz Allen. Ja, Consultancy, sprechen wir über diese Zeit und den Wechsel nach London kurz.
Ja, da muss ich auch wieder zugeben, das war eher Zufall. Also ich glaube, wenn ich auf meine Karriere zurückgehe, es gab oft Momente, wo ich nicht unbedingt etwas mit großer Absicht gemacht habe, sondern es war in dem Moment eine Art und Weise, mir eine weitere Tür zu öffnen oder mindestens gewisse Türen nicht zu schließen. Mhm. Und als ich meinen Master fertig machte, wusste ich nicht, dass ich unbedingt irgendeine spezifische Branche haben wollte. Oder ich war mir halt nicht klar, dass es eine Branche gäbe, die besser wäre als eine andere. Und da war dann Consulting ja fast eine Art, neutral zu bleiben und meinen Master ein bisschen zu verlängern. Und durch das Consulting-Wesen erstens wieder irgendwo so einen Consulting-Lehrgang zu machen, dadurch hoffentlich mehrere Sektoren oder mehrere Branchen zu besuchen und mitzumachen und dabei etwas zu lernen. Und es war genau das, was ich dann auch geschafft habe bei Booz Allen. Ich war bei allen möglichen Projekten und verschiedene Arten und Größen von Firmen. Und auch manchmal war es ein Finanzprojekt, manchmal war es ein Marketingprojekt. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, mir fehlte das Adrenalin der P&L Verantwortung. Mhm. Als ich bei Procter & Gamble Brandmanager für Ariel war, dann waren die fast 700 Millionen Dollar Profit von Ariel in Mexiko waren meine Verantwortung.
Und war eigentlich, hat das Reporting
genau, ich war eigentlich ein Mini-General Manager, ne, okay. im Alter von, was weiß ich, 24 Jahre.
Wow. Ja.
Und im Consulting ist das halt nicht so. Klar, man lernt gewisse Thematiken auseinanderzurupfen und man lernt natürlich, wie man das an einen Kunden dann wieder vorstellt und weitererzählt und so weiter und so fort. Aber ich hatte diese Adrenalin und die Verantwortung eines Teams und eines P&Ls nicht und das hat mir sehr gefehlt und daher habe ich dann auch nicht lange im Consulting gedauert.
Mhm. Ich snappe jetzt ein bisschen. One to Snap UK, das klingt nach der damals typischen, und wir sind im Jahr 2000,
genau.
Startup, Technologiewelt. Ja. Um was ging es dabei?
Ja, das war eine coole Zeit und das war also vor dem famosen Bubble Burst.
Ja, aber knapp davor.
Knapp davor, aber das heißt, es gab links und rechts massiv Geld und Venture Capital Money und so weiter und so fort. One to Snap war eine deutsche Startup, die suchten aber dann halt in England die Gründer für die englische Filiale. Und wir waren wahrscheinlich um 15 Jahre zu früh. Das war oder sollte eine Mobile Commerce Startup sein. Mhm. Wir wollten eigentlich auf Mobiltelefonen das eBay des Mobiltelefons sein. Nur wenn man dran denkt, 2000, das ist noch vor 3G oder 4G oder 5G, damals war es noch ganz normales GSM-Netzwerk. Datenbenutzung beim Telefon war bei unter 5%. Wir haben uns da wahrscheinlich ein bisschen beschleunigt. Und daraufhin hat One to Snap nach einem Jahr das Businessmodell gewechselt in eine mobile Marketingfirma. Die haben dann noch viele, viele Jahre weiter als mobile Marketingfirma weitergemacht. Nur ich wollte nicht in der Medienwelt sein. Ich war dazugekommen, um halt Marketing und Vertrieb zu machen, nicht um Medienverkauf zu machen. Und daraufhin bin ich dann nach einem Jahr One to Snap wieder umgeschaltet.
In eine sehr große...
Zur Telefonica.
Genau.
Genau. Und klar, ich hatte durch One to Snap halt Mobiltechnologie kennengelernt. Damals war gerade die Zeit, wo die verschiedenen europäischen Regierungen die UMTS-Lizenzen verkauft hatten. Also UMTS wurde dann 3G. Und da war von der Technologieseite in Europa waren eigentlich die zwei Bereiche, die interessant waren, war natürlich das Dotcom-Boom oder das E-Commerce. Und das andere war halt Mobile. Und ich hatte halt die Gelegenheit, auch von London nach Madrid zu ziehen. Als Mexikaner natürlich für mich auch sehr attraktiv. Und die Telefonica suchte halt ein Team, was von Madrid aus diese 3G-Lizenzen, die sie gerade gekauft hatten, in Italien, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, von Spanien aus halt ein bisschen zu führen. Und daher kam ich dann 2001.
Steht zumindest auf LinkedIn insgesamt richtig. Ja, du kriegst einen Punkt. Ja. Na, war spannend natürlich, weil die Geschichte natürlich mit den großen Konzernen dann auch wieder zurückkommt und so eine Karriere natürlich Step by Step sich spannend weiterentwickelt. Blicken wir in die Zeit noch kurz zurück. Also es war ja eine prosperierende Wirtschaftssituation, nicht nur in der Dachregion, sondern glaube ich in Gesamteuropa. Unglaubliche Aufbruchsstimmung, oder?
Ja, auf der einen Seite unglaubliche Aufbruchsstimmung. Das waren echt, wenn man bedenkt, 2000 bis dann zur Great Financial Crisis 2008, 2009, das waren 8 unglaubliche Jahre, da war sehr viel los. Allerdings in der Mobiltechnologie damals, was interessant war, viele dieser Mobile Operators haben dann später festgestellt, dass sie eigentlich für die UMTS-Lizenzen viel zu viel Geld bezahlt haben. Die hatten damals Milliarden ausgegeben für die Lizenzen und die Rechnung ging nicht auf. Und es war dann auch tatsächlich so, dass Telefonica recht schnell sich gesagt hat, Moment, das schaffen wir nicht. Wir werden diese 3G-Lizenzen einstellen in Österreich, Schweiz, Deutschland. In Deutschland hatten sie sogar ganz kurz einen neuen Mobile Operator gelauncht, Quam. Da war ich mit dabei, da war ich mit tätig. Ja, und dann hat Telefonica natürlich ein paar Jahre später gesagt, es ist eigentlich einfacher, wenn wir die O2-Gruppe kaufen und das in Europa so machen. Aber es war natürlich eine sehr interessante Zeit. Und ich habe dann auch mit Telefonica dann, nachdem die Europa eingestampft haben, dann noch 2 Jahre in sehr, sehr, sehr viel in Lateinamerika verbracht. Ne? Die sind natürlich von Chile, Argentinien bis nach Mexiko sehr, sehr, sehr tätig.
Als nördliche Tangente auch wieder dein Mexiko.
Ja, das war dann ganz lustig.
Wird kein Zufall gewesen sein, glaube ich.
War es auch. Und es war einfach lustig für mich, als spanischer Executive zurück in mein Heimatland zu reisen, aber nicht, weil ich da wohnte, sondern einfach, weil ich jetzt der Headquarter Spanier war, der nach dem Richtigen schauen sollte.
Als Top-Manager eines börsennotierten Konzerns, wie nahe warst du da auch an so Aktiengeschichten? Warst du da hin und wieder bei Roadshows dabei oder war das doch wieder ganz woanders aufgestellt?
Man muss ja überlegen, Telefonica ist eine riesen Gruppe und war ja früher mal die Telco-Agentur der spanischen Regierung, war also auch von der Corporate Culture her noch sehr, sehr, sehr politisch angehaucht. Und ich war damals ein Junior-Marketing-Mensch in einem der Branchen, die an eine andere Branche berichtete, die dann an die große Telefonica-Gruppe. Also ich hatte da eigentlich mit Börsengang und so nichts zu tun.
Ja. Wir kommen zu langen Jahren bei eBay und das ist natürlich eine Journey, die 10 Jahre, 10 Monate summiert LinkedIn verschiedene Stationen. Auch da bitte ich dich, Alexander, das kurz einzureihen. Warum der Wechsel zu eBay und was waren deine Steps dort?
Ja, es mehrere Gründe. Ich glaube, auf der einen Seite, ich wusste, wenn ich als Marketingmensch oder als Geschäftsführer, damals war mir noch nicht ganz klar, wie ich meine Karriere weiterleiten wollte. Aber wenn ich als Marketingmensch oder Geschäftsführer weitermachen wollte, ich musste diese digitale Welt besser beherrschen und besser kennenlernen. eBay kam auf mich zu. Sie suchten einen Marketingchef für das Geschäft in Frankreich. Ich sprach gut genug Französisch, dass ich die überzeugt habe, dass ich das machen konnte. Und es war dann auch für mich eine Gelegenheit, wieder in eine andere Stadt zu gehen und nach Paris zu ziehen. Meine Frau ist Französin, also in dem Sinne war das für uns als Familie auch attraktiv, ein paar Jahre in Paris zu verbringen. Und es war genau das. Also ich kam als Marketingchef zu eBay 2004, zu einer Zeit, wo digitales Marketing unglaublich dynamisch war. Ich meine, ich spreche wirklich vom Anfang der Keyword-Buying bei Google. Das war noch ganz der Anfang. Die meisten Ausgaben in unserem Marketingbudget waren noch Pop-Ups und Pop-Unders auf Webseiten wie MSN oder AOL. Ich meine, das muss man sich überlegen, das ist gar nicht so lang her. Aber es war natürlich für mich ganz interessant, auch in einem neuen Land, in einer neuen Sprache als Marketingchef, in einem der Lead-Konzerne im E-Commerce und besonders mit einem sehr neuen E-Commerce-Modell, denn heutzutage, wenn man an Marketplaces denkt, es gibt natürlich massive Marketplaces, Uber ist ein Marketplace, Airbnb ist ein Marketplace, aber damals gab es das noch nicht wirklich. Ne? eBay war wirklich so ein bisschen revolutionär im Sinne, dass Käufer und Verkäufer sich auf dieser Plattform treffen konnten.
In dieser Ära fällt auch das aus der Finanzbranche eher negativ behaftete Jahr 2008 rein mit Lehman und so. Was hat das mit eBay gemacht? Unabhängig jetzt vom Aktienkurs, sondern mit deinem Tagesgeschäft.
Ja, ich würde sagen, ganz radikal. Ich bin 2004 zu eBay gestoßen in Frankreich. 2004 bis 2008 war massiver Wachstum. Also ja. eBay Frankreich war über 100% Wachstum year on year. Das war natürlich eine ganz tolle Zeit. Ja. Und man muss sich auch vorstellen, was das für uns als Firma bedeutet hat. Wir haben natürlich sehr viele neue Leute gebraucht. Das Team ist gewachsen. Und damals lief eBay weltweit noch sehr mit selbstständigen Branchen. Das heißt, wir eBay Frankreich waren eigentlich relativ selbstständig. Das Produkt und die Plattform waren natürlich global, aber Marketingentscheidungen, Vertriebsentscheidungen, Finanzentscheidungen waren doch recht selbstständig in der Filiale. So, 2008, irrespektiv von der Global Financial Crisis, fingen diese Wachstumsraten runterzukommen. Wir wussten, wir mussten reagieren. Und 2008 hat dann eBay weltweit sich gesagt, ja Moment, wir müssen hier eine Restrukturierung unternehmen, unter anderem auch in dieser Restrukturierung etwa 15% unserer Arbeitskräfte verlieren, weltweit. Und als wir uns das in Europa angeschaut haben, wäre eine 15% Reduktion in jedem Land wäre nicht gegangen. Das war eigentlich nur machbar, indem man die Art und Weise, in der wir in Europa auftreten, ändern. Und das hat zur Entscheidung geführt, dass man sagt, statt jetzt eBay in jedem Land selbstständig aufzubauen, wir hatten damals ein recht großes eBay Österreich-Team zum Beispiel und ein eBay Schweiz-Team und ein eBay Spanien-Team, dass man sich gesagt hat, nein, wir führen ein eBay Europa-Team, wir zentralisieren all eBay Finanz in Bern, all eBay Marketing in Zürich, all eBay Vertrieb in London und in den sämtlichen Ländern bleiben nur noch kleinere Teams für gewisse lokalen Aktivitäten wie Press Relations zum Beispiel und Government Relations. Und das war dann also auch der Zeitpunkt, wo ich dann von Geschäftsführer eBay Frankreich das französische Team massiv reduzieren musste, aber dann nach Zürich umzog, um dann die Chief Marketing Officer Rolle für eBay Europa zu übernehmen. Mhm. Wir haben dann alles Marketing für ganz eBay Europa von Zürich ausgeführt. Und es war dann meine neue Aufgabe 2008, 2009.
War das eigentlich der erste so richtig große Change-Prozess, auch wenn du ihn selbst nicht angestoßen hast, aber den du verantwortet hast in deiner Karriere?
Ja, auf alle Fälle. Und ich würde sagen, ich erinnere mich an 2008, 2009 ganz konkret, weil das war das erste Mal, wo ich leider Leuten in die Augen gucken musste, um zu sagen, es tut mir leid, aber dein Job verschwindet. Und das war nichts Persönliches, das war keine Performance-Frage, es war einfach eine Restrukturierung-Frage. Und gut, mittlerweile weiß ich, das muss man als Manager mal gemacht haben. Macht keinen Spaß, aber gehört auch mit dazu, dass man lernt, nicht nur im Wachstum, sondern auch in solchen Change-Management-Phasen mitzumachen. Das war natürlich auf der einen Seite ausschlaggebend. Und dann 2009 musste ich oder durfte ich das Team in Zürich mit aufbasteln und aufbauen.
Spannend.
Und es war auch spannend, denn im Endeffekt mussten sämtliche Prozesse neu erfunden werden. Und wir mussten auch Leute neu trainieren auf regionale Jobs statt Länderjobs. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Wir haben dann auch, als diese Great Financial Crisis vorbei war, eBay in Europa auch wieder von Single-Digit auf Double-Digit-Growth wieder hochgefahren. Und dann waren die Jahre 2009, 2010, 11, 12, 13 wirklich super Wachstumsjahre wieder.
Und wenn man in solchen Funktionen tätig ist, sind zwangsläufig auch Jobs in Advisory Boards dabei. Einen möchte ich rausnehmen, Facebook. Ist doch cool.
Irgendwie. Ja, es war schön, hat Spaß gemacht. Ich meine, man muss überlegen, ich hatte damals wahrscheinlich ein Marketingbudget eBay Europa von über 500 Millionen US-Dollar.
Also deswegen Advisory Facebook.
Und deswegen, wir waren wahrscheinlich einer der Big Spenders bei Leuten wie Google und Facebook. Definitiv. Facebook war damals noch recht jung, muss man sagen, oder fing an. Und sie haben sich in Europa halt sämtliche Kunden, und ich war einer von denen, in so eine Art Customer Advisory Board oder Beirat geholt. Und ich habe dann etwa anderthalb Jahre bei Facebook auch mitgemacht und Facebook geholfen, ihre Strategie, wie sie jetzt die Advertising-Produkte in Europa entwickeln, mitzugestalten. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Wir sind Mitte der 10er Jahre. Großer Respekt auf jeden Fall so far. Dann hat sich bei dir doch einiges verändert. Mitte der 10er Jahre, und da bitte ich jetzt dann weiterzumachen. RS Components zum Beispiel.
Ja, also RS Components war, ich würde sagen, anfangs nach 11 Jahren eBay war bei mir irgendwo ganz normal die Zeit vorbei, wo ich was anderes machen wollte. Ich glaube, bei eBay Karriere weiterzumachen hätte gehießen, nach Kalifornien ziehen und dann dort irgendwo eine globale Führungsrolle. Das wollte ich nicht, ich wollte schon in Europa bleiben.
Da fallen mir die Red Hot Chili Peppers immer ein, aber passt schon.
Ja, genau. Wir waren damals auch als Familie in Zürich sehr happy, aber in Zürich gab es halt nicht so viele großen E-Commerce-Jobs oder digitale Jobs. Ich meine, eBay war schon ein massiver Job, den ich da zum Schluss hatte. Und ja, London was calling, das war irgendwo ganz natürlich, da war sehr viel, oder ist immer noch sehr viel digitale Aktivität, sehr viel E-Commerce-Aktivität. Da sind auch die Hauptsitze von vielen, vielen, vielen der globalen Players. Und die Frage war dann einfach, ja, was sollte ich als nächstes tun? Und als ich mehrere Unterhaltungen führte, wurde mir ganz klar, dass es eine Nische gab oder einen Bedarf gab von englischen PLCs, also englische Publicly Listed Companies, die irgendwo hängen geblieben waren oder ein bisschen altmodisch waren und die jetzt plötzlich ganz, ganz, ganz dringend digitalisieren mussten. Und sie wussten halt nicht, wo sie dieses digitale Talent finden konnten. Und dann kamen sie halt auf Leute wie mich zu, ein Ex-eBay, aber ich hätte auch Ex-Google oder Ex-Amazon sein können. Und haben sich Leute wie mich aufgeschnappt in Chief Digital Officer Rollen oder Chief Digital Transformation Rollen oder egal, was der Titel heißt. Ja, und ich habe dann also zugesagt, die RS-Gruppe ist eine Distributionsfirma.
Die sind auch börsennotiert.
Ja, börsennotiert. Die RS-Gruppe ist auf der Börse, war mal im FTSE 100 gewesen, war aber über mehrere Jahre in die FTSE 250 runtergerutscht und hatten sich gerade einen neuen CEO geholt, einen Amerikaner, der also diese RS-Gruppe vom FTSE 250 wieder in die FTSE 100 hochschrauben sollte. Und dieser neue CEO hat sich gesagt, so, einer meiner Hebel, um das zu gestalten, ist halt die Digitalisierung. Ich suche mir einen Chief Digital Transformation Officer. Das war ich. Und ich habe dann 3 Jahre lang praktisch ganz, ganz, ganz aggressiv die Digitalisierung der Firma geführt. Man muss sich überlegen, die RS-Gruppe, das ist also, wie gesagt, eine Distributionsgruppe von industriellen und elektronischen Komponenten. Das war eine Gruppe, die früher zweimal im Jahr so einen 2000 Seite Riesenkatalog veröffentlicht hat und wo jetzt zum Beispiel ein Käufer bei einer großen Firma in diesem Katalog sich Produkte rausgesucht hat. Diesen Katalog haben wir eingestampft. Das musste natürlich dann alles digitalisiert werden. Aber Digitalisierung heißt natürlich ein unglaubliches IT-Verwandlungsprojekt. Wir waren damals auch noch nicht im Cloud. Wir hatten alles noch on-premise. Wir hatten keine Agile-Teams. Also das war echt, als ich da am
Klingt
ersten
einer
Tag...
einer großen Herausforderung.
Das war enorm.
Und du schaust jetzt auch anders.
Ich war sehr naiv. Und das ist wahrscheinlich eine gute Sache, dass es naiv war.
Muss man mitbringen.
Ja, denn sonst, ich wäre am ersten Tag brüllend aus dem Gebäude rausgerannt, wenn ich am ersten Tag gewusst hätte, was mir da bevorstand. Ja. Und ich glaube, das Thema, Christian, ist manchmal... ich war ja in einem Digital Pure Play bei eBay, aber dass man in einem Digital Pure Play war, heißt ja nicht, dass man unbedingt weiß, wie man jetzt eine nicht digitale Firma digitalisiert. Das habe ich alles lernen müssen. Ja. Und es freut mich, dass ich es gemacht habe. Ich habe sehr viel gelernt. Aber es war verdammt hart.
Ja. Du, dann mache ich noch weiter, weil ich auch noch über einen Moment hier und ich habe es befürchtet, dass ich Fragen habe. SumUp und Xero.
Ja.
Auch noch da.
Ja, SumUp dann sehr schnell. SumUp, okay. Nach RS wollte ich eigentlich wieder in ein digitales Pure Play. Gut, Fintech, ganz normal. Man spricht eigentlich nur von Fintech und Newbanks und so weiter. SumUp ist eine der großen und dynamischen Firmen in Europa, die sehr schnell unterwegs waren, auch immer noch sind. Und die suchten einen Europachef. Das war eine super Rolle. Ich habe die Gründer kennengelernt und die Executives. Wir haben uns gut gemocht und das hat gepasst. Und ich wollte auch nach Berlin umziehen, denn da ist der Sitz von SumUp. Und es hätte wahrscheinlich auch alles super gut geklappt, wenn nicht Covid gewesen wäre.
Das wollte ich gerade die Zeit.
Und leider kam Covid, also dann Umzug nach Berlin schon mal gar nicht. Sommerb hat dann auch ein paar schwierige Jahre gehabt, denn du kannst dir vorstellen, das Zahlungsvolumen ist natürlich während Covid kollapsiert.
Ja.
Sommerb hat das zwar sehr gut bestanden, aber irgendwo war dann ganz klar, Alex, also Umzug nach Berlin, um Sommerb zu machen, das geht nicht. Also habe ich mich dann nochmal neu umgeschaut. Ja, und dann kam Xero auf mich zu. Und Xero ist jedenfalls in England auf alle Fälle einer der drei großen Rechnungswesen-Softwareanbieter. Mhm. Die anderen zwei großen, sehr bekannten, ist
Sage. Wir kommen näher zu Numentia.
Genau, wir kommen sehr schnell zu Numentia. Genau. Also das andere große ist
auch hier.
Ja, jedenfalls. Gut, unser Hauptkunde bei Xero ist zwar schon anders als Numentia, aber im Endeffekt ist es ein Softwareprodukt für Finanzleute, die halt für ihr Rechnungswesen oder für ihr Payroll oder für ihre Steuernvorbereitung ein Software brauchen. Und Xero ist eine Firma aus Neuseeland, auch quotiert auf dem australianischen Stock Exchange. Und die suchten auch jetzt wieder einen Geschäftsführer, der nicht nur das englische Geschäft, sondern das ganze europäische Mittel-East- und Afrika-Geschäft führt. Später wurde mir dann auch Asien mit dazugegeben. Und ich hatte da so eine globale Rolle mit P&L Responsibility, um das Xero-Geschäft weiterzuführen.
Bevor wir jetzt zu Numentia und im Jahr 2026 angelangt sind, His Majesty Government's Small and Medium Enterprise Digital Adoption Task Force Member, sowas einzugeben allein schon, es muss dem pure Freude sein. Du warst für die britische Regierung tätig, offenbar.
Ja, das hört sich sehr pompös an.
Special Agent.
Special Agent, ja. Es hört sich sehr pompös an, aber super. Im Endeffekt, das war ganz einfach, die englische Regierung hat mich aufgefordert und dann ein paar andere Executives von ähnlichen Firmen in eine Taskforce, um der englischen Regierung zu helfen, die kleineren und mittleren Firmen zu digitalisieren. Und die Frage ist, wie kann die Regierung diese Digitalisierung fördern? Und dafür war halt diese Taskforce, also ich habe etwa über ein Jahr bei dieser British Government Taskforce mitgemacht.
So, wir sind im Jahr 2026, ja. Wir sitzen hier im März bei mir im 9. Wiener Bezirk. Wien hat bis jetzt in unserem Gespräch zumindest noch keine Rolle gespielt. Du bist CEO von Numentia seit Jahresbeginn, entnehme ich da jetzt mal. Und stell mir mal kurz für die Hörerinnen und Hörer Numentia vor, bitte. Ja. So möchte ich beginnen.
Ja, gerne. Also Numentia ist ja auch eine Softwarefirma. Mhm. Wir nennen das ja SaaS oder Software as a Service. Wir sind im Cloud und das heißt Firmen, wir kommen gleich auf die Firmentypen zu, aber die Firmen können unser Software benutzen, um ihre Zahlungen, um ihre Liquidität, um ihre Treasury zu managen. Und Numentia ist als Firma zusammengekommen durch das Zusammenknüpfen von zwei finnischen Firmen und einer österreichischen Firma, TIBCO, die 2022 dazugekauft wurde. Und diese Fusion von zwei finnischen Firmen und die TIBCO 22 führte dann zur Gründung der Firma Numentia. Aber Numentia ist eigentlich, wenn man sich diese anderen Firmen anschaut, über 20 Jahre alt. Also wir sind wirklich Experten im Treasury Management Software und auch im Cash and Payment Management Software.
Ich habe es eingangs erwähnt, du hast dich jetzt einmal Alex genannt, den Alex Fleischmann, einen geschätzten Kollegen von dir, habe ich bei der Treasury and Finance Convention kennengelernt, also Pure Play für eure Software natürlich dort vor Ort. Warum glaubst du, und wir haben deine Figur, deine Karriere gezeichnet, hat man dich als CEO zu Numentia geholt? Was heißt das für die weitere Reise vom Unternehmen?
Ja, ich glaube mehrere Gründe.
Nicht zu frech, die Frage.
Nein, ist nicht frech, überhaupt nicht. Ich glaube mehrere Gründe. Auf der einen Seite ist natürlich, wenn man sich überlegt, Software an CFOs oder an Treasury Managers zu verkaufen, das ist eine Change Management Entscheidung. Mhm. Und das ist auch ein Change Management Abenteuer. Und durch die Rollen, die ich vorhin beschrieben habe, Christian, sei es bei Sommerb oder sei es bei RS, ich habe halt viel Change Management und Digitalisierung mitgemacht. Und ich habe also ein gutes Verständnis für, was diese Digitalisierung-Entscheidung heißt und wie man die auch dann mit begleitet. Das ist einmal das Thema. Zweitens, Numentia ist sehr gut unterwegs und hatte einen CEO, der seit 25 Jahren bei der Firma war und auch die letzten 6 Jahre als CEO war. er wollte etwas anderes machen. Mhm. Also das war eine ganz normale Succession-Frage innerhalb der Firma, wo sie einen neuen CEO wollten. Und sich dabei auch jemanden suchen wollten, der wahrscheinlich international und besonders in Europa unterwegs gewesen war, der also auch das Nomentia-Geschäft nicht nur in Skandinavien, wo wir natürlich sehr, sehr stark sind, und auch nicht nur in Österreich, wo wir sehr stark sind, aber auch im weiteren Europaraum wachsen kann. Und wir haben uns also mit den Eigentümern, wir sind von einer Private Equity Firma, Inflection, das sind unsere Haupteigentümer, wir haben uns getroffen, wir haben uns sehr gut verstanden, und so kam es dann zu den Unterhaltungen, dass ich dann im Januar als CEO dazukam.
Und Wien, wir treffen uns jetzt hier in Wien. Wie viele, ich denke, du bist weiter London-based, oder?
Ich bin weiter London-based. Ich pendel jetzt regelmäßig zwischen Wien und Espoo, das ist außerhalb von Helsinki, und Tampere, das ist die zweitgrößte Stadt in Finnland. Also ich pendel zwischen den drei Orten regelmäßig her. Aber Wien ist unser zweitgrößtes Büro. Wir haben über 100 Mitarbeiter hier in Wien. Und Wien ist also wirklich
direkt für die, die sich in Wien auskennen, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, direkt neben den Headquarters eigentlich von Erste Group und BAWAG, kann
genau,
man sagen.
Dort. Genau gegenüber Hauptbahnhof vom Hauptbahnhof. Also eine sehr, sehr, sehr praktische Lage, besonders wenn man hin und her pendelt, das für mich sehr einfach.
Ja.
Genau, und also ich bin jetzt regelmäßig in Wien, denn für uns ist praktisch Wien unsere Headquarter für das Dachbereich, und das bleibt es auch, und ich komme hier sehr gerne her.
Jetzt ist ein Treasury übersetzt irgendwie der Schatz des Unternehmens, die Finanzzahlen, die Steuerung, die Liquiditätssteuerung. Da stelle ich mir persönlich jetzt mal das Onboarding sehr schwierig vor, einmal in die großen Konzerne reinzukommen. Ist das so, ist das eigentlich einer der Hauptcases, da mal das Vertrauen zu schaffen ins Innerste der Unternehmen?
Ganz klar, ja. Ganz klar. Aber das ist auf der einen Seite das Vertrauen zu schaffen, dass wir die Thematik kennen und dass wir da wirklich nicht nur ein Software verkaufen, sondern dass wir wirklich Partner sind in der Implementierung dieses Softwares.
Ja.
Und unsere Haupt-Nomentia-Angestellte hier in Wien sind Implementation Consultants. Mhm. Das heißt, das sind wirklich die Leute, wenn mal der Softwarevertrag unterschrieben ist, sind das die Leute, die dann sämtliche Monate und manchmal auch länger in die Firma mit reinspazieren, um sich zu vergewissern, dass das wirklich richtig gut implementiert wird.
Das kann ich mir vorstellen, als Riesenpunkt natürlich. Und dann habe ich noch die Folgefrage, Treasury hat natürlich jedes größere Unternehmen. Gibt es trotzdem Branchenschwerpunkte, typische Kunden von euch? Wer ist das?
Ja, eigentlich, also vom Sektor her eigentlich keinen typischen Kunden. Wir sind wirklich unglaublich breit aufgestellt und unterwegs. Und unsere Kunden sind meistens oder fangen an mit Firmen, die 100 Millionen Euro Umsatz machen, aber die gehen auch bis Firmen, die über 2 Milliarden Umsatz machen. Also es ist recht weit aufgestellt. Die Komplexität des Produktes oder der Implementierung ist natürlich anders bei einer 2 Milliarden Firma als einer 100 Millionen Firma. Aber wir sind in dem Sinne wirklich recht universal und breit aufgestellt.
Die Digitalisierung braucht man, glaube ich, nicht besprechen in dem Thema, aber künstliche Intelligenz.
Ja, ein tägliches Thema. Also künstliche Intelligenz.
Auch in dem extrem kritischen Bereich.
Ja, auch. Ich glaube, auf der einen Seite, man kann heute keine seriöse Softwarefirma sein, wenn man sich nicht künstliche Intelligenz anschaut. Für interne Benutzung. Denn es gibt auch sehr viel interne Effizienzen in der besseren Benutzung von KI, aber dann auch natürlich extern. Wo kann man dem Kunden künstliche Intelligenzfunktionalitäten anbieten, die unser Hauptprodukt verbreiten oder erreichern, nicht ersetzen, sondern einfach besser machen? Kann man, denn Treasury ist tatsächlich ein recht kompliziertes Thema. Ich glaube nicht, dass man Treasury einfach mit einem Fingerschnaps plötzlich mit KI ersetzen kann. Aber KI kann natürlich helfen, gewisse Prozesse zu automatisieren oder zu beschleunigen, um halt einem Treasury-Team bessere Effizienzen zu geben. Und da arbeiten wir sehr streng dran.
Deinem LinkedIn-Profil entnehme ich, dass du seit Mitte der 10er Jahre auch als Angel-Investor tätig bist. Bist du auch beteiligt an Nomentia?
Ich bin beteiligt an Nomentia. Das ist,
hör ich immer gern.
Im Private Equity ist es meistens so, dass man sich natürlich mitbeteiligt, damit man die Incentiven hat. Auf alle Fälle, und parallel mache ich auch weiterhin Angel Investment in andere Firmen.
Jetzt ist ein knappes Quartal vorbei. Wie ist dein persönliches Onboarding? Wie bist du zufrieden mit den ersten Wochen?
Ja, sehr zufrieden. Ich meine, ich kenne eigentlich Onboarding nur in einer Art und Weise, nämlich rein, ne, in das Schwimmbad reingepusht und einfach loslegen. Aber ich habe unglaublich tolle Kollegen in allen Ländern, wo ich bisher gewesen bin. Wir haben tolle Kunden und ich freue mich über die Entscheidung und kann wirklich sagen, das ist, also 2026 wird ein gutes Jahr.
Ein gutes Jahr auch für mich, weil ich glaube, den Alex Fleischmann werde ich am 23.06. wieder treffen
bei genau, der Treasury and
Finance Convention. Ihr seid auch dabei.
Ja, wir sind wieder dabei.
Ja, ihr seid dort irgendwie ein Premium-Partner auch immer gewesen und so weiter. Und eine tolle Veranstaltung, die heuer einen Tag stattfinden wird in schönen Salzburg. Du hast jetzt rein erwähnt, irgendwie, was Onboarding betrifft, und ein schlechter Schmäh auf Wienerisch pro Folge muss drinnen sein. Rein reimt sich auf Wein.
Ja.
Und da habe ich, glaube ich, eine große Passion von dir jetzt auch noch angesprochen.
Ja, da schaut er gleich. Wein ist eine Schwäche für mich. Ich bin seit einigen Jahren ein Sammler, allerdings wirklich ein Anfangssammler. Und ich lerne gerne über Wein. Ich habe auch ein oder zwei so Wein-Certificates oder Diplomen gemacht, als Hobby halt. Ne? Mhm. Aber ja, ich mache gerne Wein und entdecke seit einigen Jahren selbstverständlich auch sehr, sehr, sehr leckeren österreichischen Wein.
Ja, da gibt's in Wien einiges zu recherchieren, auf jeden Fall. Das ist, ich habe immer nur diesen Jahrgangswein, diesen Barrique de Boers da immer stehen. Der ist auch ziemlich kultig und wird jedes Jahr irgendwie sogar gesegnet vom Dompfarrer. Ja, ich glaube, er kostet dann auch immer. Ja, lieber Alex, wie bist du in Wien angekommen selbst, so im Ort, in
der Stadt, gut,
auf
gut,
deinen Besuch? Du wirkst maximal entspannt, sage ich mal.
Ich versuche entspannt zu sein. Das Leben ist zu kurz, um sich nicht entspannt zu lassen. Das ist okay und ich glaube, wir haben wirklich ein unglaubliches Glück, in den Zeiten zu leben, in denen wir leben. Technologie, Software, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, das sind Themen, die mich seit Jahren befassen und auch weitere Jahre befassen werden. Und ich bin einfach fasziniert, wie halt diese Verwandlung dann auch uns auf der Firmenebene und auf der Gesellschaftsebene als Familienvater auch meinen Kindern, was für einen Ausschlag das hat. Und das ist, ich finde einfach, wir haben das Glück, diese Zeit mitzuerleben.
Ich spiele jetzt noch was ein, Strabag Real Estate als Presenter dieser Season 24, und da geht es gerade für internationale Leute wie euch an der wunderschönen Donau um eine spannende Geschichte, die mir persönlich sehr taugt.
Hallo Börse People Community.
Servus Melanie.
Heute geht es um ein außergewöhnliches Projekt in Wien. Wo genau? In der Donau City im 22. Bezirk. DC Waterline spielt ganz vorne mit, und zwar wortwörtlich. Erste Reihe am Wasser. Damit verbinde ich gleich die Donauinsel, Freiheit, Energietanken, Urlaubsfeeling. So weit, so gut. Ihr wollt doch sicher mehr Fakten. DC Waterline umfasst Wohn- und Innovationseinrichtungen sowie einen Bildungscampus mit Kindergarten und Schule. Zusätzlich Büroflächen, eine Eventlocation sowie Gastronomieangebote. Alles ist darauf ausgerichtet, Synergien zwischen Beruf, Freizeit und Gemeinschaft optimal zu nutzen. Ein besonderes Highlight sind die sogenannten Music Flats, Wohnungen mit privaten Proberäumen für kreative Mieter. Was habe ich noch nicht erwähnt? Ah, die Mobilität. Zu Fuß seid ihr schnell an der Alten Donau oder im Donaupark, mit der U1 Kaisermühlen, schnell am Stephansplatz. Garagenplätze, Fahrradstellplätze sowie E-Ladestationen erleichtern euch das Leben. Diese Waterline zeigt, wie moderne Stadtentwicklung funktioniert. Stark im Standort, klar im Konzept. Viel Mehrwert für Nutzer und Investoren. Wollt ihr mehr über das Projekt wissen? Schaut in die Shownotes. Christian legt euch den Link dorthin. Stay tuned. Bis bald.
Und der Christian, der legt nicht nur den Link in die Shownotes, Melanie, sondern wird sich die Music Flats definitiv gerne anschauen als Hobbymusiker auch. Ist eine spannende Geschichte, was alles schon gibt natürlich. Na, du wirst auch in verschiedensten Locations schon gelebt haben. Wien ist natürlich sehr lebenswert.
Ich habe nur leider nicht gehört, dass sie einen Weinkeller haben. Aber okay.
Weinkeller werden wir noch rein argumentieren in die Music Flats. Das ist, glaube ich, korrespondierend irgendwie. Lieber Alexander, die Schlussfrage noch, nochmal zu Nomentia natürlich. Wir haben über Digitalisierung, über KI gesprochen. Das Wort Regulatorik kann ich dir nicht ersparen. Das begleitet uns letztendlich. Ist das auch eine Chance irgendwie für einen Player wie Nomentia, wenn man sich da einfach gut auskennt, dass man mit der Regulatorik sogar punkten kann?
Ja, auf alle Fälle. Wir nehmen Regulatorik auch intern unglaublich ernst. Man muss sich überlegen, also mit Finanzen, mit Treasury, mit Liquidität kann man keine Risiken eingehen. Das ist für CFOs und für Treasury Managers super wichtig. Die wollen dann auch wissen, dass wir das als Thema ernst nehmen, dass wir all die verschiedenen ISO-Certificates haben. Also das ist ein Thema, was bei uns intern sehr, sehr, sehr streng geführt wird.
Und abschließend, was taugt dir an dem Job, wie du ihn jetzt ausüben darfst?
Ich würde sagen, am meisten Spaß machen mir die Leute, Christian. Aber das ist wahrscheinlich ein Thema, was ich bei den meisten Firmen, wo ich mich wohlgefühlt habe, immer wieder gesehen habe, ist, wir sind ja, Software ist zwar schön Software, aber im Endeffekt, wir sind eine Menschenindustrie. Und wenn man mit netten Leuten arbeitet, intern und auch in der Kundschaft, dann wacht man halt am Montagmorgen auf und man hat Lust drauf.
Und das ist doch eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Lieber Alexander, 41 Minuten, eine der längsten Folgen, und ich glaube, jeder, der mich kennt, jede, die mich kennt, weiß, dass das noch Stunden hätte dauern können. Was sich da für Fragen ergeben aus diesem spannenden Lebenslauf an euch da draußen. Danke, dass ihr uns begleitet habt. Danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank, Christian, und Tschüss an alle Zuhörer.
Wunderbar. Ciao, ciao. Presented by Strava Real Estate, I give myself the Mandalorian kind.